Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Es gibt so Menschen, die können einfach nichts für sich behalten. Egal, ob es die eigenen Erlebnisse sind oder die Geheimnisse anderer. Die haben immer ein ganz großes Bedürfnis, alles erzählen zu müssen. Ich bin mir sicher, wir alle haben solche Menschen schon mal kennengelernt und vermutlich auch unsere Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht. Aber ist es denn nicht ohnehin immer besser, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mit einem Kollegen aus der Galileo-Redaktion über diese Frage zu sprechen, Tim Grübel. Wir haben ihn, der ein oder andere wird ihn auch schon mal hier im Podcast gehört haben. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute auch mal unterhalten können. Sehr schön, cool, dass du Zeit hast.
Hi Peter, ich freue mich auch. Hi.
Tim, passend zum Thema bleibe ich jetzt erstmal geheimnisvoll. Du hast jemanden getroffen, bei dem Geheimnisse, die ans Licht gekommen sind, irgendwie alles in seinem Leben verändert haben. Kann man sagen, das trifft so in etwa zu?
Das kann man so sagen. Und es ist auch so, dass dieser eine Fehler im Prinzip alles verändert hat und dieses eine Geheimnis sein Leben eigentlich auf den Kopf gestellt hat.
Dann schieß mal los. Um wen geht's? Wen hast du getroffen?
Es geht um Rainer Laux. Rainer Laux kommt aus Köln, ist Mitte 60, würde ich mal schätzen. Ganz genau kann man das nicht sagen, weil er sein Alter geheim halten möchte. Also da sind wir wieder in den Geheimnissen drin. Und der ist als Gentleman Zorro Bankräuber eigentlich in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen. Der hat in 11 Jahren insgesamt 13 Banken in ganz Deutschland ausgeraubt. Und nur ein ganz kleiner Fehler hat ihn letztendlich verraten. Und den habe ich getroffen zum Interview in Köln in einem TV-Studio. Und ja, wie kann man ihn sich vorstellen? Das ist eher ein alternativer Mensch, ein freiheitsliebender Mensch, lange blonde Haare, das Hemd weit geöffnet. Und im Prinzip genau das Gegenteil von einem klassischen Bankräuber, würde ich mal sagen. Also sehr höflich, sehr freundlich, sehr redegewandt. Und wenn man den sieht, dann, also man denkt nicht, dass dir da ein Bankräuber gegenübersteht. Aber er war
ist natürlich auch so ein bisschen die Sache so, wie stellt man sich überhaupt einen Bankräuber vor? Ich musste jetzt, während du das gesagt hast, muss ich jetzt mal ganz kurz nachdenken, wie stelle ich mir eigentlich einen klassischen Bankräuber vor? Mein erster Gedankengang war, ich muss jetzt ganz blöd sagen, die Panzerknacker aus den lustigen Taschenbüchern. Und so Punkt 2 waren dann eher schon so recht schnell in die Richtung, wie man es halt so aus Filmen kennt, so, keine Ahnung, George Clooney in Ocean's 11 oder sowas. Okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen...
Für mich war es persönlich eher dieses Bedrohliche.
Ah, okay.
Weißt du, dieses jemand bedroht einen anderen, um an Geld zu gelangen. Das war so das Bild, was ich hatte. Sehr bedrohlich, sehr, ja, so boshaft und da ist Rainer Laux komplett das Gegenteil. Wirklich. Also sehr... sehr friedlich.
Dann erzähl uns mal seine Geschichte. Ich bin jetzt gespannt. Also jetzt weiß ich ungefähr, Zorro, Gentleman, Bankräuber.
Die Geschichte geht sehr lang.
Okay, also 11 Jahre?
In 11 Jahren 13 Banken.
Okay, krass, das ist echt viel. Wann fing das alles an? Warum hat er das überhaupt gemacht eigentlich? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die beste Frage, erstmal zu fragen, warum raubt man überhaupt Banken aus? Muss doch keiner tun.
Also ich starte mal ganz am Anfang. Also das war 1985. Da hat Rainer Laux in Gießen in einer WG gelebt, war damals Student, war in der Hausbesetzerszene, war ein Lebemann und hat dann in einer WG mit 5 Frauen zusammen gewohnt. Das war überhaupt nicht so geplant, sondern das hatte sich so ergeben, sagt er mir. Und sie wollten dann auch überhaupt keine Männer mehr aufnehmen, sondern waren eigentlich ganz glücklich so. Dann hat aber eine Studentin einen persischen Studenten mitgebracht, der keine Bleibe hatte und hat die WG drum gebeten, ob der nicht eine Zeit lang da bleiben darf. Und die WG war dann einverstanden, ihn vorübergehend aufzunehmen. Und der hat dann 10 Monate lang die Miete nicht gezahlt und hat jeden Tag in den Iran telefoniert nach Teheran. Und damals waren die Telefonkosten ja nochmal deutlich, deutlich anders, als es heute der Fall ist.
Wann war das eigentlich?
Genau, 80er Jahre.
Ah, okay.
1985.
Okay, ja, da war es noch nicht selbstverständlich, mit WhatsApp irgendwo hinzuschreiben und das Ganze, das Internet geht. Das gab es damals noch nicht, stimmt.
Das war dann auch noch viel teurer. Und der war dann nach 10 Monaten verschwunden und die WG stand am Ende mit einem Minus von 6.000 D-Mark da. Ah. Das hat sich dann relativ schnell auf 7.000 summiert und Rainer Laux war für das WG-Konto verantwortlich. Und dann hatten sie noch genau 2 Wochen Zeit, eben um das Geld zu besorgen. Ansonsten wären alle Daueraufträge gekappt worden, sprich Miete, Gas, Strom, Wasser.
Und das schöne Leben in der WG mit 5 Frauen wäre für ihn vorbei gewesen.
Genau, das wäre vorbei gewesen und die hätten auf der Straße gesessen.
Alles klar.
Und man kommt dann natürlich nicht auf die Idee, direkt eine Bank zu überfallen. Die haben dann erstmal versucht, auf legalem Weg an Geld zu gelangen, aber er sagt selber, sie waren eigentlich alle erfolglos. Und so alternative Gewerbetreibende.
Ich hab so ein bisschen ein Bild im Kopf. Man hat natürlich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Kommunenbild im Kopf. Was, okay, 80er ist ja eigentlich was ein bisschen zu spät dafür. Das ist ja eher, sage ich mal, so aus den 70ern, glaube ich. Ja. Aber ja, das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht so dieses Bild, wo man so weiß, ja, da fließt das Geld einfach so rein, gell?
Genau, also Geld war da schon ein großes Problem. Und wenn man da mit 7.000 D-Mark Schulden dasteht und dann auch noch so ein Ultimatum eigentlich hat, dann ist das immer schwieriger geworden. Und dann war die relativ einfache Überlegung von Rainer Lauchs, wo ist denn Geld? Auf der Bank. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen dieses alternative Leben. Und da sieht man auch schon ein bisschen die Grundeinstellung von ihm. Also das war so ein, er sagt selber, ja, eigentlich so ein anarchistisches Gedankenbild. Also er hat Banken, waren für ihn ein rotes Tuch, ohnehin schon. Und er hat es aber trotzdem, davor war der Kampf gegen die Banken natürlich immer nur so auf intellektueller Weise. Und dann kam es ihm erstmals in den Kopf, eine Bank zu überfallen. Hat er dann aber auch erstmal verdrängt als völlig absurd und surreal. Und hat es dann aber letztendlich an einem einsamen Nachmittag für sich entschieden, er macht es jetzt. Er wird eine Bank überfallen.
Wirklich?
Und hat aber niemandem Bescheid gesagt.
Ach krass.
Also keiner der Mitbewohnerinnen wusste davon.
Das ist ja auch krass. Also ich meine, das klingt irgendwie auch so, sage ich jetzt mal, so schön romantisch. So an, ich habe an einem einsamen Nachmittag entschieden, ich überfalle jetzt einfach mal eine Bank. Krass. Also,
ich finde, es zeigt auch so ein bisschen diese Verzweiflung, die er gehabt haben muss. Also wenn du wirklich sagst, du hast dann wahrscheinlich noch eine Woche Zeit dann am Ende und dann fliegst du raus und dieses Ganze, wie du selber gesagt hast, dieses schöne Leben mit 5 Frauen in einer WG ist vorbei.
Muss man natürlich auch sagen, also das ist, ich glaube, viele Menschen sind hin und wieder verzweifelt und wissen tatsächlich auch nicht mehr, wo sie ihr Geld herbekommen. Und ich bin, um ehrlich zu sein, auch ganz froh, dass die nicht alle Banken ausrauben, weil das ja auch tatsächlich etwas sehr Kriminelles ist. Und da braucht man, glaube ich, auch echt schon ein bisschen, also einen gewissen Hauch kriminelle Energie braucht man schon, weil das ist ja auch kein Kavaliersdelikt, so eine Bank auszurauben, würde ich jetzt mal so sagen.
Absolut, das wirst du aber auch später dann noch in der Geschichte sehen. Es gibt ganz viele Punkte, wo so eine Rechtfertigung, wo so eine Entschuldigung kommt.
Ja?
Und die benennt er aber auch heute ganz klar. Und das finde ich sehr interessant. Also er weiß, dass das eine Rechtfertigung war, dass es eine Entschuldigung war für die Taten. Hat er sich selber eingeredet. Heute sieht er das ganz anders. Aber ich mache gerne mal weiter in der Geschichte.
Ja, klar.
Es war dann so, dass er sich überlegt hat, welche Bank überfalle ich? Also das ist dann tatsächlich schon in solchen Sphären gewesen. Er hatte sich erst überlegt, die eigene Bank zu nehmen, bei der er auch Schulden hatte. Weißt du, dass du sagst, okay, ich überfalle die Bank und zahle es am nächsten Tag da ein.
Aber die kennen ihn dann. Ja, also da, Entschuldigung,
genau.
Man kann ja nicht die Bank überfallen, bei der man Schulden hat. Also, Entschuldigung.
Genau, das war der erste Gedanke von ihm. Den hat er dann aber genauso schnell verschlagen,
recht
wie du jetzt
logisch.
Gerade. Er hat sich dann aber erinnert, dass er in Frankfurt eine Freundin hatte, die gegenüber von einer Bank gewohnt hat, wusste aber auch nicht, wie es in der Bank aussieht. Er wusste nur, dass da eben eine war und die hatte angerufen, ob sie denn am Wochenende da ist und ist sie besuchen gegangen. Davor hat er sich aber natürlich vorbereitet in Anführungszeichen, hat sich das besorgt, was er sich kurzfristig besorgen konnte, einen schwarzen integralen Motorradhelm, also integral, dass man eben seine Augen auch nicht sehen konnte, Schal, Parker, Handschuhe und von einem Freund, von einem Medizinstudenten hat er sich eine leere Schreckschusspistole geliehen.
Okay.
Und genau, dann ist er diese Freundin besuchen gegangen, hat die Nacht mit ihr verbracht und ist am nächsten Morgen dann einmal um den Häuserblock herumgegangen, hat sich währenddessen noch den Motorradhelm aufgesetzt und ist dann in die Bank reingegangen, hat die Tür aufgeschlagen, hat die leere Schreckschusspistole gezogen, hat gesagt, das ist ein Banküberfall, sie haben 40 Sekunden Zeit, um auszuzahlen. Und in dem Moment hat er mir erzählt, hat sich alles bei ihm verändert, weil das dieser Punkt war, wo er die Schwelle überschritten hat zur Kriminalität.
Klar.
Also davor war das etwas, was komplett surreal war, wie für uns jetzt auch, wenn wir drüber sprechen. Für ihn war es dann aber in dem Moment, Schwelle war überschritten, er kann jetzt nicht mehr zurück. Also er hat das selber so den Point of No Return genannt. Er musste jetzt nur noch nach vorne gehen, weil er wusste, es war ihm klar, dass in dem Moment eben der Knopf gedrückt wird, dass die Polizei auf ihn angesetzt wird und dass er eben nicht viel Zeit hat.
Meinst du, er war nervös in diesem Moment? Weil ich meine, ganz ehrlich, also diesen Schritt zu machen, da einfach reinzugehen und zu sagen, ich überfall jetzt die Bank, schon überhaupt bis dahin zu kommen, also schon allein die Vorstellung für mich, ich könnte das einfach nicht. Und ich glaube, also selbst wenn, ich wäre so nervös, ich würde wahrscheinlich keinen geraden Satz rauskriegen.
Ja, ich glaube schon, dass er nervös war. Das gibt er zwar nicht so, gibt er nicht so wirklich zu, aber ich glaube, dass diese Verzweiflung da einen ganz großen Punkt spielt und natürlich auch dieses Nervöse. Ich meine, alleine, wenn du die Waffe ziehst und dann durchlädst und sagst, das ist ein Banküberfall, es kann ja alles passieren. Und in dem Moment ändert sich dein Leben und wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und ich glaube schon, dass ihm das bewusst gewesen ist.
Krass.
Muss ich ehrlich sagen.
Aber er scheint ja damit durchgekommen zu sein.
Er ist damit durchgekommen und zwar ist er dann an den Bankschalter gegangen und der Bankangestellte hat sich direkt in Bewegung gesetzt hat ihm eine Tasche angeboten. Er hat gesagt, hier, wollen Sie eine Tasche haben? Und dann sagte er nur nein, nein, weil er wusste, dass diese Tasche wahrscheinlich präpariert ist mit irgendwelchen Farbbeuteln oder irgendwie einem, gut, GPS wird es damals noch nicht gegeben haben, aber irgendeinem System, wie es getrackt werden kann. Und hat dann aber gesagt, nee, geben Sie mir das Geld bitte durch. Und er hat es dann bei sich in eine Ledertasche gepackt. Und dann in diesem Moment ist aber etwas passiert, ja, mit dem er auch nicht gerechnet hat. Er ist ja relativ früh in die Bank gegangen, morgens, als eben noch niemand da war. Da war eben nur die Angestellten. Dann kam aber ein älterer Herr, kam in die Bank und hat sich eigentlich fast neben ihn gestellt, weil dort der Ständer war mit den Formularen und hat aber nichts mitbekommen.
Oh mein Gott.
Okay. Überhaupt nichts mitbekommen, dass da ein Banküberfall war. Und dann stupst er ihn an und sagt, ja, wo sind hier die Formulare, können Sie mir mal eben helfen? Und dann wandte sich Rainer Lauchs dann von dem Bankangestellten ab, nahm die Pistole von der rechten in die linke Hand und half ihm dann, die Formulare zu finden. Der bekam immer noch nichts mit und dann ist er wieder zurückgegangen, damit der Bankangestellte eben weiter auszahlt.
Oh mein Gott.
Dann der alte Mann wieder ihn angestupst und so, ja, wo muss er denn das hier eintragen? Er kennt die Formulare überhaupt nicht. Und dann hat er ihm dann mit seinem Lederhandschuh gezeigt, wo er denn jetzt die Formulare ausfüllen muss. Also eine Situation, die man eigentlich nicht besser schreiben kann.
Ich wollte es gerade sagen,
wenn man ehrlich ist.
Das ist wie im Film. Das hört sich so an wie aus einem Kinofilm und zwar, um ehrlich zu sein, aus einem Comedy oder aus einer Komödie. Ja. Also wo man sich echt so denkt, so, ja klar, der bekommt das jetzt garantiert nicht mit, dass da gerade ein Überfall stattfindet.
Das Wahnsinn. Hat er mir auch so gesagt. Das Wahnsinn. Kam ihm vor wie eine Slapstick-Situation. In dem Moment. Also immer wieder dieses, wo sind die Formulare, wo soll ich das eintragen? Aber der hat da nichts mitbekommen, der hat dann sein Formular ausgefüllt und dann, als Rainer Lauchs eben meinte, die 7000 D-Mark, die er gebraucht hat, werden ausgezahlt, hat er gesagt, okay, danke, es reicht, hat sich verabschiedet und ist aus der Bank rausgegangen. Und diese ganze Geschichte hört sich jetzt natürlich, wenn man sie so erzählt, unfassbar lang an. Letztendlich hat es aber nur 40 Sekunden gedauert und nach 40 Sekunden war er dann aus der Bank draußen. Der alte Mann hat immer noch sein Formular ausgefüllt und er ist dann in den Hinterhof gegangen, hat seinen Helm in eine mitgebrachte Plastiktüte gepackt und entsorgt und alle Utensilien in seine Umhängetasche gepackt und ist dann ja zurück zu seinem Basislager gegangen und damit war der erste Banküberfall für ihn abgeschlossen. Krass. Und die Polizei kam eben zu spät. Aber er hat ja eben auch Druck gehabt, weil dieses Ultimatum mit der Miete, mit dem Gas, mit der Stromrechnung, der ist eben weitergelaufen. Deswegen musste er dann auch relativ schnell zurück in seine WG. Ich erzähle da gern gleich mal weiter, weil da die nächste...
Aber,
oder hast du was?
Ja, hat der wirklich nur... Also hat er dann wirklich nur den Betrag, sage ich jetzt mal... erraubt oder geklaut, den er gebraucht hat?
Also er hat ja 7.000 D-Mark gebraucht und hat bei dem ersten Banküberfall 10.000 erbeutet.
Okay.
Genau, ist dann hochgekommen in seine WG und die saßen dann alle versammelt, weil sie sich eben auch noch Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das Geld zusammen. Mhm. Hat dann ein Geldbündel genommen, hat das auf den Tisch geworfen und hat dann gesagt, eins der Mädels kann es jetzt zur Bank bringen. Und die haben ihn dann alle natürlich total überrascht angeguckt und
was ist jetzt
auf einmal so viel Geld her? Hast du eine Bank überfallen? Dann hat er gesagt, ja. Und dann haben alle angefangen zu lachen und haben sich nicht weiter damit beschäftigt. Und er hat mir selber dann im Interview gesagt, das war der Moment, wo ihm klar geworden ist, mit der Wahrheit kann man am besten lügen. Und das war so ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt gedacht habe, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die nicht nachgefragt haben. Und er meinte dann zu mir, es war eine ganz andere Zeit, waren die 80er Jahre, da hast du dich nicht so sehr drum gekümmert. Also du hast da nicht alles hinterfragt, sondern du hast einfach gelebt und eben hast das gemacht, was für dich eben krass, richtig war und was sich richtig angefühlt hat. Und das kann man, glaube ich, heute gar nicht mehr so nachvollziehen.
Überhaupt nicht. Also wäre mir genauso gegangen. Auch ich hätte an deiner Stelle auch so, also jetzt, come on. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwo mit Freunden zusammen und plötzlich legt da irgendjemand, keine Ahnung, 10.000 Euro auf den Tisch, dann würde ich auch sagen, Entschuldigung, woher kommt das Geld? Das kommt nicht von irgendwo her. Unvorstellbar heute, total.
Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, ist, dass sie es einfach nicht wissen wollten. Oh. Weißt du, dass sie froh waren, dass die Schulden bezahlt werden können und dann lieber nicht nachgefragt oder nicht genauer nachgefragt haben.
Das stimmt. Das wäre eigentlich mal ganz wäre wahrscheinlich tatsächlich ganz interessant gewesen, was die damals wirklich gedacht haben. Ja. Ob sie dann, ja, stimmt. Vielleicht hatten sie eine leichte Ahnung, vielleicht wollten sie es aber auch einfach gar nicht so genau wissen. Aber krasse Aussage, die er da gemacht hat, dass die Wahrheit ist oftmals die beste Lüge. Wahnsinn.
Ja, ja, weil man glaubt es einfach nicht.
Besonders wenn die Wahrheit so abstrus ist. Also das ist ja natürlich etwas, wo man sich natürlich sofort denkt, so, ja klar, hast du eine Bank überfallen, na klar. Ja, Wahnsinn.
Genau, und dann eigentlich in dem Moment muss man wissen, da habe ich ihn dann auch gefragt, so okay, er konnte seine Schulden bezahlen. Warum hat er nicht einfach aufgehört?
Genau.
Und da kommt eben wieder diese anarchistische Grundeinstellung durch. Also zum einen hat er mir gesagt, es war dieses, er nannte es selbst, das Selbstbefreiungserlebnis, was er empfunden hatte, als er in die Bank reingegangen ist, die Waffe durchgezogen hat und gesagt hat, das ist ein Banküberfall. Also diese Schwelle zu überschreiten, das hat ihn unglaublich fasziniert. Und dann war es tatsächlich der Kampf gegen Banken. Also er sieht, oder sieht er heute noch so, da kommen wir später noch drauf zurück, Banken als ungerechte, anonyme Machtsysteme an. Das war für ihn ein Angriffsziel. Und da muss ich auch sagen, das ist natürlich unfassbar utopisch. Das habe ich ihm auch während des Interviews so gesagt. Es ist ja unfassbar utopisch zu denken, mit so ein paar Überfällen ein ganzes System zu stürzen. Und das ist ihm heute klar. Damals war es ihm das überhaupt nicht klar. Also das war eine absolute Entschuldigung für sich selbst und eine Rechtfertigung, eben noch mehr Banken zu überfallen. Und da in dem Moment ist er eigentlich erst zum Bankräuber geworden. Davor war ein Verzweiflungstäter.
Er hat das also wirklich, sage ich jetzt mal, aus idealistischen Gründen einfach weitergemacht, weil er gegen das System kämpfen wollte?
Genau. Und das darf man natürlich nicht vergessen, er musste dann auch nicht mehr arbeiten. Also er hat damit sein Geld verdient.
Ja.
Um das mal ganz zynisch zu sagen.
Das würde ich jetzt auch so sagen. Das ist jetzt mal eine recht zynische Ausrede, wo man einfach so sagen kann, naja.
Aber das hat er damals tatsächlich auch so gesehen. Also man muss dann, er hat sich ja dann zum Bankräuber entwickelt, hat im Jahr 2 Banken überfallen und hat sich damit seinen Lebensunterhalt finanziert.
Aber hat das keiner gemerkt? Ich meine, irgendwann fragt doch mal jemand, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Man ist doch nicht immer in so einer Situation, wo, sage ich mal, die 5 WG-Bewohner sind, die vielleicht lieber nichts sagen, weil sie es nicht wissen wollen. Und ich glaube, auch in den 80ern hat man mal hin und wieder gefragt, naja, woher kommt denn das Geld eigentlich, was du da die ganze Zeit hast?
Also die Menschen wussten nicht, dass er so viel Geld hat. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Er hat weiterhin sehr bescheiden gelebt und er hat jetzt nicht auf großem Fuß gelebt. Er ist jetzt nicht erster Klasse irgendwo hingeflogen. Also die Menschen um ihn herum haben nicht mitbekommen, dass er viel Geld hat auf einmal. Also er selber bezeichnet es auch so, dass es war ja gar nicht so viel, in Anführungszeichen. Es waren im Schnitt waren es 35.000 D-Mark, die er pro Banküberfall quasi erbeutet hat und damit und das zweimal im Jahr. Und so hat er ja sein Leben geführt. Aber was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was auch so ein bisschen diese Rechtfertigung nochmal widerspiegelt, ist, dass er sich irgendwann dazu entschieden hat, sich zu verkleiden. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass er als Zorro-Bankräuber in die Kriminalgeschichte eingegangen ist. Und zwar, er hat sich eine Zorro-Maske besorgt und hat sich in diese Kunstfigur verwandelt und wollte eben als Zorro Banken überfallen, um, wie er selber sagt, sich für die Armen einzusetzen. Da hat er dann aber auch direkt gesagt, er hat sich ja vor allen Dingen für sich selber eingesetzt.
Das wollte ich auch gerade sagen. Es klingt jetzt eher danach, ob er jetzt eigentlich sagen würde, naja, ich bin der Arme und ich setze mich vor allem mal für mich selbst ein.
Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite, das muss man auch wissen, hat er einen Teil seiner Beute an soziale Organisationen gespendet. Also er hat nicht alles für sich selbst behalten, sondern
sagt
er hat...
Sagt er?
Ja. Genau. Also das ist alles unter der Prämisse, dass wir der Geschichte den Glauben schenken. Also klar, das ist natürlich ganz viel, auch Interpretationsspielraum und wie verkauft sich jemand. Aber wenn wir ihm das glauben, dann hat er einen Teil seiner Beute an soziale Organisationen gespendet und wie er mir dann auch erzählt hat, hat er dieses Geld, weil das war ja für ihn auch ein Kick, diese Banküberfälle. Also das ist dann wieder dieser andere Punkt, diese Schwelle zu überschreiten. Und er hat diese Spenden bei einer anderen Filiale einer gerade überfallenen Bank eingezahlt. Und als Augenzwinkern den Banken gegenüber.
Also beim selben Institut, aber einfach, also quasi er hat eine Bank ausgeraubt, als Zorro verkleidet, wirklich, und hat dann quasi einen Teil dessen, was er da ausgeraubt hat, bei einer anderen Filiale wieder eingezahlt als Spende?
Genau.
Das hat niemand gemerkt?
Das hat niemand gemerkt, weil er hatte auch kein Konto, er hat das immer direkt eingezahlt und das hat niemand gemerkt. Diese Zorro-Maske, weil nicht, dass man sich vorstellt, so sein ganzes Gesicht ist frei und nur diese Zorro-Maske ist da, weil dann erkennt man ihn so. Also er hatte schon noch eine Art Vollvermummung, du hast ihn nicht erkannt. Also er war komplett schwarz gekleidet und hatte eben über dieser Vollvermummung diese Zorro-Maske an. Also, dass man ihn als Zorro erkennt, aber dass du keine Gesichtszüge erkennst, dass du nicht merkst, dass er lange blonde Haare hat. Das ist ja auch ein Markenzeichen, sage ich mal, was sehr auffällig ist.
Also, es klingt so ein bisschen danach, als er einfach wollte, dass man wusste, eher als Räuber. Also er hat quasi so im Grunde, sage ich mal, so seine eigene Räuberfigur erschaffen und er wollte eigentlich, dass die Banken wissen, dieser Räuber war es wieder, der hier wieder mal zugeschlagen hat.
Genau, aber er sagt auch selber, er hat sich da als Freiheitskämpfer gesehen, utopischerweise. Also wirklich utopischerweise, dass er gedacht hat, er tut jetzt den Armen was Gutes.
Aber wenn man sich natürlich so eine Figur schafft, dann bleibt man ja, sage ich jetzt mal, nicht unbemerkt. Und über einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist denn mit der Polizei?
Die Polizei hat am Anfang überhaupt keine Idee gehabt, wer für die Banküberfälle verantwortlich ist. Und es gab dann eine Situation, also die Presse ist dann aufmerksam geworden auf diese vielen Überfälle und die Boulevardpresse hat natürlich diese Zorro-Figur auch sehr gerne aufgenommen und sehr gerne damit getitelt. Und die Zeugenbeschreibungen von dem Täter waren aber total widersprüchlich. Also er war dann auf einmal sehr dick, dann war er wieder sehr dünn. Und Rainer Lauchs hat sich da sehr sicher gefühlt und hat dann eben einen entscheidenden Fehler gemacht,
okay,
und hat seiner damals besten Freundin davon erzählt. Und hat ihr erzählt, dass er der Zorro-Bankräuber ist, weil er ihr vertraut hat und weil das so die Person in seinem Leben war, die für ihn, ja, also der hätte er alles anvertraut. Und
Wie lange hat er es zu diesem Zeitpunkt schon gemacht?
Zu diesem Zeitpunkt,
als er das verraten hat, also in
das
etwa.
Also er wurde nach 13, ja, das waren schon 11 Jahre.
Ach, Wahnsinn.
Aber das waren schon 11 Jahre, die er es gemacht hat. Und
wo er auch bis dato anscheinend niemanden davon erzählt hat. Also das ist
genau,
ja auch eine ganz krasse
Sache. Er hat ja angefangen, die Banküberfälle dann auch ganz, ganz minutiös vorzubereiten und hat sich selber angeguckt, woran scheitern Banküberfälle. Und das ist auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Wir können da heute so offen drüber reden, weil das war damals so, das ist heute nicht mehr so. Heute würde jeder Banküberfall, das sagt er auch heute selber und er geht ja dann auch raus und spricht mit jungen Leuten darüber, jeder Banküberfall, egal wie er geplant ist, geht heute schief. Ja, all das, was er damals gemacht hat, würde heute nie wieder funktionieren. Alleine, weil die ganzen anderen, weil die Sicherheitsvorkehrungen ganz anders sind. Und er hat sich dann eben vorbereitet und hat versucht, Fehler zu vermeiden, die andere Bankräuber gemacht haben. Und der größte Fehler ist, dass das Mitteilungsbedürfnis zu groß ist. Dass man immer irgendjemandem davon erzählen möchte, wenn wir mal wieder auf den Anfang unseres Podcasts zurückkommen.
Ja, total. Aber ich kann es auch irgendwie total nachvollziehen, um ehrlich zu sein, weil es ist ja schon... Also böse gesagt, es ist ja auch irgendwo ein Erfolgserlebnis, wenn du es geschafft hast, eine Bank auszurauben.
Und eine Faszination für ihn selber.
Brutalst, dann will man das ja natürlich auch teilen und irgendjemanden erzählen. Und das da einfach dann so ruhig zu bleiben und keine Ahnung, am Abend wieder nach Hause zu gehen und zu sagen, ach, hab heute nicht so viel gemacht, war ein ganz normaler Tag, ist eigentlich nichts passiert. Eigentlich auch, da muss man schon ein bestimmter Charakter sein, würde ich jetzt mal einfach so diplomatisch sagen. Ja.
Absolut. Aber diesen einen Fehler hat er eben gemacht, dass er seiner damals besten Freundin davon erzählt hat und die hat sich verplappert bei einem Geliebten und das war der Besitzer des Rockclubs, wo sie alle früher waren und dem hat sie davon erzählt, der kam dann selber in Schwierigkeiten und hat dann Rainer Laux für 20.000 D-Mark Kopfgeld und 5 Jahre Straferlass an die Polizei verraten
krass.
Und denunziert.
Ach krass.
Und das Abstruse ist, ich habe ja gerade schon gesagt, das war ja 11 Jahre danach und es ging ja 13 Jahre. Also es war, diese Denunziation war 1,5 Jahre vor seiner Festnahme. Also 1,5 Jahre hatte die Polizei ihn schon auf dem Zettel. Und hatte aber nur eben diese Denunziation als Indiz. Ja. Ansonsten nichts. Er hat nie irgendwie einen Fehler während der Banküberfälle gemacht, irgendwie was verloren oder irgendwem anders davon erzählt, sondern also es gab nichts anderes als diese Denunziation. Und dann wurde aber eine Sondereinheit auf ihn angesetzt und man wollte ihn beschatten. Und er hat davon damals nichts mitbekommen und ist von dem Geld dann auf Reisen gegangen. Aber wie ich schon gesagt habe, nicht erste Klasse mit dem Flugzeug, sondern er ist getrennt. Deswegen ist auch niemand drauf gekommen, dass er irgendwie ein Bankräuber sein könnte und viel Geld hat, weil er weiterhin getrennt ist. Er war nie in irgendeiner kriminellen Szene, sondern er war da in seiner Blase, sage ich mal, und hat sich alles andere so ein bisschen vom Leib gehalten. Und dann ist er nach Lissabon getrennt und hat die Stadt gesehen, hat gesagt, okay, hier will er leben und hier will er bleiben, hat dann alles in Deutschland abgebrochen und ist nach Portugal gezogen. Und sein Plan war es, dass er in Portugal ein ganz normales Leben führt und nach Deutschland nur noch reist, um Banken zu überfallen, um Geld zu besorgen.
Verstehe.
Und die Polizei wollte es natürlich verhindern und dann wurde Interpol auf ihn angesetzt und hat dann seine Wohnung, also er hat im Künstlerviertel in Lissabon gelebt, seine Wohnung durchsucht und hat alles abfotografiert, also vom angebrochenen Zigarettenpäckchen bis zum Adressbuch, dass sie dann Seite für Seite abfotografiert haben. Sie haben aber keine Indizien gefunden. Also man muss auch sagen, das Geld von den Banküberfällen hat er in Deutschland immer an geheimen Orten deponiert. Und in Portugal gab es auch überhaupt, und auch die Zorro-Maske hat er zum Beispiel immer danach zerschnitten. Und es gab einfach keine Indizien. Sie konnten ihm nichts nachweisen. Und deswegen wollten sie ihn auf frischer Tat
quasi ertappen, damit halt der endgültige Beweis da ist, der hat's gemacht. Ach, Wahnsinn.
Genau. Und sie haben dann so eine Strategie, sag ich mal, erkannt, weil das, und da ist die nächste abstruse Geschichte eigentlich. Er hat Banken immer zweimal überfallen.
Wie dieselben?
Also zweimal die gleiche Bank. Weil er sagt, das war für ihn einfacher, weil er die Gegebenheiten schon kennt. Er muss sich also nicht auf eine neue Bank einstellen. Er muss sich nicht darauf einstellen, dass irgendwo Kameras sind, die ihn irgendwie erwischen könnten oder irgendwelche Überwachungskameras dann in den Straßen. Sondern er hat sich, das muss man auch wissen, er hat sich ja diese Banken davor monatelang angeschaut.
Okay.
Und hat sich jeden Fluchtweg überlegt, hat sogar irgendwelche Sport-Sessions davor. Also er hat ja sehr... sehr exzessiv gelebt,
okay,
in dieser Szene, in der er war. Und das hat er alles abgesetzt, kurz davor, und hat sich dann wirklich darauf vorbereitet und hat dann alles für diese Banküberfälle gemacht. Und krass. Dann hat er mir gesagt, es war einfacher, zweimal die gleiche Bank zu überfallen. Und das hatte die Polizei dann aber natürlich auch mitbekommen.
Stimmt.
Und deswegen haben sie aber gedacht, wenn er diese Bank zweimal überfällt, dann würde er sie doch auch noch ein drittes Mal überfallen.
Mhm.
Und da sagt er aber selber, nee, so dumm war er nicht.
Aber es ist natürlich aus einem ersten Sicht auch irgendwie total verständlich, weil aus Polizeisicht würde man natürlich denken so, nee, kein Bankräuber ist so dumm und geht ein zweites Mal in dieselbe Bank, da brauchen wir ja auch gar nicht so ein Auge drauf werfen und dann doch wieder da genau reinzugehen. Ja, eigentlich ziemlich schlau.
Ja, vielleicht war es auch so ein bisschen Kopfsache her, weißt du, wenn du sagst, der eine Überfall da hat geklappt,
ja,
warum soll ich es jetzt nochmal bei einer neuen Bank ausprobieren, ja, wenn es da doch gut geklappt hat?
Klar.
Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, aber auf jeden Fall haben sie dann vor einer Bank gewartet, wo sie dachten, er hat da schon zweimal überfallen, da wird jetzt noch ein drittes Mal kommen und er war währenddessen, hat er mir erzählt, in Brasilien auf einer tropischen Insel hat
ja?
Urlaub gemacht.
Ach, krass. Okay.
Ja. Also das ist auch so was, die Überwachung in den 80er Jahren war natürlich nicht so, wie sie heute der Fall ist. Also man war ja damals viel weniger vernetzt.
Ja.
Und er hat gesagt, er hat da schon so ein Untergrundleben auch geführt. Also gar nicht kriminell gesehen, sondern er war einfach nicht auf der Bildfläche. Und hatte kein Konto und hat alles bar bezahlt. Also es gab nichts, wie sie ihn irgendwie fassen konnten.
Krass.
Das war aber eben damals so und heute niemals würde das irgendwie gut gehen. Das möchte ich gerne immer mal wieder einwerfen.
Aber wie hat es die Polizei denn dann schlussendlich geschafft, ihn zu erwischen?
Ja, also er hat dann im letzten Jahr seiner Banküberfälle, hat er seine große Liebe kennengelernt, eine Lissabonner Psychologiestudentin, Cheyenne. Und als er die getroffen hat, hat er mir gesagt, war für ihn absolut klar, dass er aufhören möchte. Weil er wollte dann, er hat ja in Portugal ein legales Leben geführt und das wollte er dann mit ihr auch weiterführen. Und dann hat er sich aber gesagt, auf der anderen Seite möchte er sich nicht den Zeitpunkt bestimmen lassen, wann er aufhört. Also wird er noch eine Bank überfallen. Und das ist jetzt genau dieser Punkt, wo wir die ganze Zeit auch schon gesagt haben, das ist so ein bisschen zur Sucht geworden. Das war für mich dann, da war für mich klar, okay, das war eine Sucht. Er hatte es nicht mehr unter Kontrolle, ob er jetzt eine Bank überfällt oder nicht. Ich meine, wenn der seine große Liebe kennenlernt und dann sagt, okay, jetzt aber diese eine Bank möchte ich noch überfallen, das zeigt schon, finde ich, dass er das alles nicht mehr so unter Kontrolle hatte.
Mhm.
Hat er auch selber gesagt, möchte ich aber auch dazu sagen. Und das war eben dieser eine Banküberfall dann zu viel. Das war zwar wieder erfolgreich, also er wurde wieder nicht auf frischer Tat erfasst. Also alle 13 Banküberfälle wurde er nicht erwischt.
Ja.
Aber die Polizei hat es ihm dann zugeordnet, weil natürlich Zorro wieder zugeschlagen hat. Und sie wussten ja durch die Denunziation insgeheim, dass er der Zorro-Bankräuber ist und haben gesagt, okay, auch wenn wir jetzt kein riesengroßes Beweisgerüst haben, wir können ihn jetzt hier nicht vor unserer Nase immer mehr Banken überfallen lassen, und haben dann sich dazu entschieden, ihn festzunehmen und ihn festzusetzen. Und das war dann so, dass er in seine Künstlerpension in Lissabon ist die Treppe hochgekommen, und dann traten drei Polizeibeamte aus dem Schatten des Treppenhauses und sagten, sie sind verhaftet, sie sollen eine Reihe von Banken in Deutschland überfallen haben. Und in dem Moment hat er mir erzählt, dass das war wie eine Lähmung für ihn, weil er bis dahin hat er ja nichts von der Denunziation gewusst, und er wusste überhaupt nicht, wie überhaupt jemand drauf gekommen sein könnte, weil er dachte, es gibt keine Indizien, es gibt keine Beweise, er hat keinen Fehler gemacht. Und bei diesem letzten Banküberfall, der ja der letzte sein sollte offiziell, hat er das ganze Geld, was er in Deutschland hatte, mitgenommen. Das hat die Polizei dann sichergestellt, und dann wurde er verhaftet. Also diese ganzen Geschichten auch mit der Polizei, das muss man vielleicht auch wissen, das haben die Polizisten ihm dann erzählt, als er von Portugal nach Deutschland geflogen worden ist. Also diese er hat erst eine Auslieferungshaft dann gehabt, und dann ist er nach Deutschland geflogen worden, und da haben ihm die Beamten eben diese ganzen Geschichten erzählt. Also auch wie sie vor der Bank gewartet haben, und er nicht gekommen ist, oder dass eben seine Wohnung durchsucht worden ist. Also daher hatte er die Information. Und letztendlich wurde er dann nach vielen Monaten Indizienprozess zu 8,5 Jahren Gefängnis für 6 Banküberfälle verurteilt.
Obwohl er wie viele gemacht hat? 13, erinnere ich mich richtig?
13, genau. Krass. Und diese anderen 7 Banküberfälle, die wurden nie angeklagt, und die konnten sie ihm nicht zuordnen. Und da habe ich mich im Interview ehrlich gesagt gefragt, warum redet der denn jetzt so offen mit mir darüber?
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Da hätte ich jetzt auch gefragt, so, naja, wenn das eigentlich so öffentlich zugibt, ist das dann nicht eine Art von Beweis?
Also man muss sagen, er redet allgemein sehr, sehr verschlossen darüber. Also es gibt auch, er sagt nicht alle Orte. Also die Orte, die er mir bestätigt hat, wo er Banken überfallen hat, waren Köln, Hamburg, München und Frankfurt. Und insgesamt waren es 500.000 D-Mark, die er erbeutet hat. Und nach 20 Jahren sind Banküberfälle verjährt.
Ah, verstehe. Okay, und das heißt, deswegen sind wahrscheinlich schon...
Genau, sie sind verjährt. Das sind jetzt 26 Jahre nach seinem letzten Banküberfall. Und er hat auch ein Buch geschrieben, dass er eben, wo er diese Banküberfälle schildert. Und das hat er genau zum 20-jährigen Jubiläum, sage ich mal, herausgebracht. Krass. Und genau. Im Prinzip ist es aber, also es ist ja wirklich so eine Scheitergeschichte, muss man ehrlich sagen, weil ich finde es immer schwierig zu sagen, er hat da wirklich aufgehört, weil, also es gibt ja, das ist ja bei ganz vielen True Crime Geschichten so, auch welche, die ich schon gemacht habe, es heißt dann immer, die Tat, wo man erwischt wird, das sollte eh die letzte Tat sein. Und das finde ich immer schwierig, das so unkommentiert stehen zu lassen, weil es natürlich immer einfach gesagt ist, wenn man erwischt wird, dass man dann sagt, okay, das sollte eh die letzte sein und ich wollte eh aufhören. Das finde ich persönlich sehr schwierig. Und deswegen, also ich möchte niemandem irgendwas vorwerfen, aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es wahrscheinlich für immer sein Geheimnis bleiben wird, ob er nicht danach auch noch Banken überfallen hätte und auch, ob es kein Geld mehr gibt. Das ist ja auch so eine Sache. Er sagt, es ist kein Geld mehr übrig geblieben. Er hat alles ausgegeben, außer das, was eben von der Polizei sichergestellt worden ist. Aber das ist auch ein Punkt, den weiß nur er. Den kann nur er wissen, und das ist, glaube ich, wenn man sich die Geschichte anguckt, und er verkauft sich ja auch als Gentleman Zorro Bankräuber, der eben sehr behutsam vorgegangen ist, der war immer sehr ruhig, sehr bestimmt, hat auch Leute in den Banken immer beruhigt, das muss man auch wissen, und hat gesagt, wird nichts passieren, alles wird gut, weil er eben sich gegen Gewalt stellen wollte, die er selber in seiner Kindheit erlebt hat. Also er wurde in der Kindheit geschlagen und hat einen sehr gewalttätigen Vater, ist dann mit 19 abgehauen von zu Hause und hat sich eben vorgenommen, ein ganz anderes Leben zu führen, ohne Gewalt. Und das ist ihm natürlich als Bankräuber dann misslungen, weil er diese Menschen natürlich in Geiselhaft genommen hat, kurzfristig. Das ist ihm damals aber nicht bewusst gewesen, und heute bereut er das auf jeden Fall. Also dass er Menschen bedroht hat, das tut ihm leid und das nehme ich ihm auch wirklich ab, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt schon beim Thema Reue sind, die Banküberfälle an sich bereut er nicht unbedingt. Also dass er die Institution Bank angegriffen hat, das glaube ich nicht, dass er das bereut. Sondern es geht ihm da mit dem Leidtun und mit dem Bereuen eher um die Menschen, um die unschuldigen Menschen, die währenddessen einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren.
Wie war es für dich eigentlich, mit ihm zu sprechen? Fandest du ihn sympathisch?
Sympathisch ist so ein großes Wort. Ich habe versucht, relativ neutral an die Sache ranzugehen. Aber ja, er ist mir eher sympathisch als unsympathisch.
Okay.
Das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe viele Sachen verstanden, die er gesagt hat. Und ich kann aber, oder anders gesagt, jede Tat von ihm ist absolut zu verurteilen. Und es ist, und das finde ich aber bei ihm sehr gut. Er steht dazu und er spricht darüber und steht zu seinen Fehlern und er beschreibt sie auch ganz klar als Fehler. Also er sagt nicht, wenn ich nicht erwischt worden wäre, dann hätte ich weitergemacht oder so, sondern er geht zu jungen Gefangenen ins Gefängnis und spricht mit denen und sagt ihnen eben, dass jeder illegale Weg am Ende scheitern muss. Dass man, egal wie clever man ist, und er ist clever, das muss man auch wissen. Mhm. Also ich glaube, wenn er dumm wäre, dann hätte er nicht 13 Banken überfallen.
Na, klar.
Das muss man, glaube ich, auch ganz klar so sagen.
Klar. Krasse Geschichte.
Ja. Wahnsinn. Ich war auch, also als ich habe mich ja davor eingelesen vor dem Interview und habe dann auch, also es gibt so viele Anekdoten da drin, wo man natürlich auch immer vorsichtig sein muss, was kauft man ihm ab klar, und was kauft man ihm nicht ab. Aber Es ist ein relativ klarer roter Faden auch in der Geschichte und auch die Denunziation. Und letztendlich muss ich sagen, es ist gut, dass er erwischt worden ist und dass er festgenommen wurde.
Jetzt hast du quasi meine letzte Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Ich wollte dich jetzt fragen, was glaubst du, was er jetzt sagen würde, wenn man so an meine Eingangsfrage zurückdenkt? Ist es gut, wenn die Wahrheit ans Licht kommt oder nicht? Was glaubst du, was er darauf sagen würde?
Was er darauf sagen würde? Ich glaube, es ist. Ich glaube, es ist gut, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Ich glaube, das sieht er auch so, weil er zeigt ja keine Reue so im klassischen Sinne, aber er kennt den Fehler an und er arbeitet mit dem Fehler heute. Und ich glaube, er ist sich schon sehr bewusst, dass das eben ein Leben war, wo er im Untergrund gelebt hat, wo er nicht offen sprechen konnte. Und ich schätze ihn persönlich so ein, dass es ihm heute sehr viel bringt, über die Geschichte zu sprechen und die Geschichte auch aufzuschreiben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo er sich schon gut dabei fühlt, eben jetzt drüber reden zu können. Und dass die Wahrheit dann eben auch ans Licht gekommen ist.
Und wenn es nur ihm dabei hilft, meine Güte, dann ist zumindest ihm dabei geholfen. Ich würde trotzdem dabei bleiben. Ich finde es immer gut, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Auch wenn es manchmal, gerade im Persönlichen, vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen wehtut. Aber das ist natürlich wieder mal eine ganz andere Geschichte. Tim, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank. Das scheint ein toller Mensch gewesen zu sein, den du da getroffen hast. Und also was heißt toller Mensch? Das ist so eigentlich ein spannender Mensch.
Ein sehr interessanter Mensch.
Ja, das trifft's wahrscheinlich am besten. Und ich sage dir vielen herzlichen Dank für deine Erfahrungen, die du da mit uns geteilt hast.
Danke dir.
Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tim, und tschüss.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.